So, also jetzt machen wir weiter. 1945, Kriegsende bis 1960. Auch hier, jetzt mische ich es mal, weil das ist so eine Zwischenzeit, Nachkriegszeit, in der man ganz andere Sorgen hatte als die Frage der populären Unterhaltungskultur. Aber natürlich passiert so einiges, was sich direkt im direkten Einfluss von der Kriegszeit kommt und natürlich von der Zeit auch davor. Das erste Computerspiel der Welt, ein Analogcomputer, Machine for Playing the Game NIM. Hier ist eine Rekonstruktion, die auf dem Speicher vom MIT gefunden wurde, von 1942. Also NIM ist ja dieses, Sie haben so und so viel Holz, also Streichhölzer, und Sie können immer 1 bis 3 wegnehmen, und wer das letzte nimmt, der hat dann irgendwie verloren. Oder gewonnen, je nachdem. Aber es gibt so verschiedene Varianten dieses NIM-Spiels, und man hat hier einen Automaten gebaut, und zwar schon 1942, der NIM spielen konnte. Das ist ein ganz einfaches Spiel, das ließ sich relativ gut umsetzen. Es ist kein Digitalcomputer, aber man kann durchaus sagen, es ist ein Analogrechner, und damit ist das der, glaube ich, derzeit das früheste elektronische Spiel, was dann auch die Geschichte der Computerspiele mit beeinflussen wird. Goldsmith und Rayman, also nicht der Designer und Surrealist, aber Esther Rayman, haben 1947 das Cathode Ray Tube Amusement Device konzipiert. Das waren Radartechniker, die halt bei der Luftraumüberwachung eingesetzt wurden. Und die haben sich überlegt, dass sie mit dieser Technik, wie man Flugbahnen von Flugzeugen darstellen kann, ja auch nicht nur Flugraumüberwachung betreiben kann, sondern auch ein Spiel. Und the object of the game is for the player to adjust the controls within a specific predetermined interval of time, also ein Reaktionsspiel, ein bisschen schnell ihre Controller einstellen, so that one of the parabolic traces of the beam will start from the gunner's position and hit a selected target or airplane and explode on the selected target. Also Sie können eine Parabel zeichnen von Ihrer eingestellten Waffe und müssen ein Flugzeug oder ein Ziel abschießen. Also das, was letztlich die Artillerie sowieso macht und auch die Technik dafür da war, solche Flugbahnen zu berechnen, habe ich Ihnen ja schon gesagt. Computer waren ballistische Kurven, waren sehr wichtig, das konnten die. Und die wussten auch, wie man das bastelt, und haben gesagt, da können wir ja vielleicht auch mal ein Spiel draus machen. Das Spiel wurde patentiert, aber nie gebaut. Es ist auch verschollen, also es gibt keinen Nachbau, der funktioniert. Aber es gibt einen Schaltplan, vielleicht baut es ja irgendwann mal einer oder simuliert es. Die Vorstellung ist halt relativ simpel, was dabei rauskommt, nämlich eine Parabel wird gezeichnet, und wenn Sie die richtig einstellen, dann kriegen Sie einen Punkt. Allerdings 1947, der frühe Versuch, wieder bei einem Analogcomputer ein elektronisches Spiel zu bauen. Viel prägender in der Zeit als solche Spielereien waren aber Hiroshima vom 6. August 1945, also der Einsatz der Atombombe, bei dem Computer ja auch eine Rolle gespielt haben, bei der Berechnung nämlich, in welcher Höhe über der Stadt muss ich die zünden, um maximalen Schaden anzurichten. Und solche Dinge wurden berechnet. Und da waren Computer, gerade für die Nachfolge dann der Wasserstoffbombe, wertvolle Instrumente. Und die Verquickung von Computertechnik und Militärtechnik, die habe ich ja schon letztes Mal erwähnt, dass der Fortschritt der Computertechnik erstmal vom Militär finanziert wurde. Und dann Ende der 40er Jahre in den zivilen Bereich überführt werden konnte. Hier sehen Sie John von Neumann vor der, ich glaube, das ist noch die ENIAC, der bei diesem ENIAC-Projekt mitgemacht hat, beziehungsweise ganz zum Schluss dazugestoßen ist und dann das First Draft on a Report of the ABVAC geschrieben hat, das vermutlich bedeutendste Dokument in der Geschichte des Computers, weil er sich überlegt hat, an auch der Beispiele, die es in der Computertechnik gab, wie müsste ein moderner Computer aussehen, den er eigentlich für seine Militärforschung nutzen wollte, aber auch für viele andere Forschungen. Und er stellte fest, wir brauchen einen Rechner, der Turing vollständig ist, das heißt, er kann jede mathematische Funktion berechnen und nicht spezialisiert, also dass er nur bestimmte Funktionen berechnen kann, wie zum Beispiel die Differential Engine. Er sollte elektronisch sein und nicht elektromechanisch, also nicht über Relais, das kostet viel zu viel Zeit, ist auch viel zu laut und fehleranfällig, also voll elektronisch sollte er sein. Binär sollte er sein, auf Nullen und Einsen und nicht dezimal. Es gab ja durchaus Rechner, die sie so in Zahlen von 1 bis 10 rechnen ließen, in alter Tradition, aber das erkannten sie früh, binär an und aus ist viel einfacher als dezimal, wo man an 10 verschiedene Zustände sich speichern muss. Er sollte digital sein, und nicht analog, also wirklich mit solchen einfachen Schaltern betrieben werden, mit Nullen und Einsen, wie binär, wobei digital heißt nicht 0 und 1, digital heißt, es gibt klar unterscheidbare Zustände, aber es sollte kein Analogrechner sein, der mit Transistoren, Kondensatoren seine Berechnungen durchführt. Mit einem Variablen, jetzt kommt der Speicherprogrammablauf. Also wir brauchen einen Variablen, keinen festen Programmablauf, also wir müssen es programmieren können. Dieses Ding sollte intern gespeichert werden und nicht extern, weil es viel zu lange dauert, extern auf Speicher zuzugreifen und das Programm ablaufen zu lassen. Das Programm sollte zusammen mit den Daten gespeichert werden und nicht getrennt von ihnen. Das Problem haben wir bis heute, deswegen sind Virenangriffe oder hier dieser ganz schreckliche Meltdown, wo sie durch ein Programm auf Daten zugreifen können, auf ihre letzten Passwörter, die sie als letztes eingegeben haben. Das verdanken wir alles John von Neumann, weil er dafür war, dass Programme zusammen mit den Daten gespeichert sind. Also wenn irgendein Programm einen Fehler hat, kann es auf alle Daten drumherum zugreifen, die im gleichen Speicher liegen. Und das Programm soll programmierbar intern zusammen mit den Daten gespeichert werden und einem automatischen Ablauf und nicht manuell. Es gab Computer, da mussten sie eine Kurbel drehen und dann war seine Berechnung fertig. Irgendwo muss die Energie ja herkommen. Und sequenziell, ein Befehl nach dem anderen und nicht parallel. Und das, der letzte Punkt, ist das Einzige, was wir heute anders machen. Wir haben halt inzwischen parallele Rechner, wir haben mehrere Kerne, aber im Grunde genommen laufen auf diesen Kernen dann halt verschiedene Anwendungen. Aber diese Architektur hier von 1900, wann ist das geschrieben? 45. Von 1945 prägt bis heute unsere Computerarchitektur. Das hatte ich letztes Mal schon erwähnt und das wird in diesem Report wird das auch zusammengefasst. Und deswegen macht es dieses Dokument so wirkmächtig. Was gab es für Visionen in der Zeit? Zum Beispiel, dass wir diesen Transistor, dass wir die Röhren, hier sehen Sie mal so eine Röhre, in der man ein Bit speichern konnte, ersetzen durch Transistoren. We wear a calculator on the ENIAC is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, 30 Tonnen und 18.000 Röhren in der ENIAC. Computer der Zukunft, schrieb die Popular Mechanics, haben vielleicht nur 1000 Röhren und wiegen nur 1,5 Tonnen. Das war so, also das war die Zukunftsvision eines Rechners. Was aber Mitte der 40er entwickelt wird, ist der Transistor. Und ein Transistor ist ein ganz kleiner Schalter, ein elektronischer Schalter, der diese Röhre ersetzt. Also Sie sehen ja schon, welcher Raumbedarf oder welcher Raumgewinn dadurch entsteht, wenn Sie so eine klumpige Vakuumröhre, die auch noch im Vakuum, also so ein ganz empfindliches Bauteil, ersetzt wird durch was viel Einfaches, nämlich den Transistor. Und dann in den 60ern wird der Transistor zur Halbleitertechnik auf die Chips gebrannt. So ist vielleicht auch ganz gut, dass wir hier Schluss machen können. Genau, wir fangen nächste Woche hier an, machen wir hier weiter mit dem Universal Computer, denn Anfang der 50er Jahre verlassen Computer die militärischen Forschungseinrichtungen und gehen in den zivilen Bereich über. Und das ist der Beginn der Computerisierung, wie wir sie heute kennen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Tschüss.